Das Interview der Woche mit einem der beiden Bundesvorsitzenden der Grünen, Omid Nuripur. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Herr Nuripur, eine nachrichtenstarke Woche geht zu Ende. Sowohl innenpolitisch war und ist einiges los, aber auch in der Welt. Im Iran ist eine junge Frau gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Seitdem demonstrieren täglich hunderte Menschen im ganzen Land. Bei den Protesten gab es schon Tote, viele Verletzte. Sie sind im Iran geboren. Wie blicken Sie auf das, was gerade dort passiert?
Das ist mehr als schmerzhaft. Die Sittenpolizei hat die Frau ja verhaftet, weil sie ihr Kopftuch in Anführungsstrichen falsch umgebunden hatte. Und das zeigt, wie grotesk diese Regeln sind. Ich habe selbst als Kind erlebt, wie Frauen auf der Straße verprügelt worden sind, ausgepeitscht worden sind, weil sie in Anführungsstrichen unmoralisch bekleidet waren. Und jetzt gibt's Tote, das gab's in den 80ern schon mal, lange nicht mehr. Und jetzt gibt's Proteste, da gibt's noch mehr Tote. Ich meine, statt zu sagen, huch, wir haben da was überzogen, werden jetzt Demonstranten umgebracht. Das zeigt erstens, wie rücksichtslos dieses Regime mit der eigenen Bevölkerung umgeht und zweitens, wie groß die Verzweiflung der Leute ist und dass sie es einfach satt haben, im Privatsten ihres Lebens gegängelt zu werden.
Sie leben seit langem hier in Deutschland. Wie nah geht Ihnen denn noch das, was Sie jetzt in den Nachrichten sehen, was Sie für Bilder sehen?
Ich kenne ja auch viele Leute. Ich habe ja sehr viele Verwandte dort, die auch melden, was da passiert. Es ist unerträglich zu sehen, wie die Leute da verprügelt werden. Aber es ist auch unerträglich zu sehen, dass die Leute einfach jede Angst verloren haben und mittlerweile auch auf Sicherheitskräfte, die unverhältnismäßig vorgehen, auch losgehen. Das ist ein Mut der Verzweiflung und zeigt, wie groß der Druck auf die Leute der letzten 43, 44 Jahre auch war und nur noch bleibt. Ob das jetzt das eine Tröpfchen ist, was das Fass zum Überlaufen bringt, weiß ich nicht. Es gab viele solche Momente, wo ich das gedacht habe. Aber es ist einfach richtig, dass die Oppression aufhören muss. Und man sieht jetzt quasi den Nukleus des Widerstandes im Iran. Und es sind die mutigen Frauen, deren Rechte als erste und am heftigsten auch unter die Rede gekommen sind in den letzten Jahren.
Also Sie glauben, es hat sich die vergangenen Jahre etwas aufgestaut unter den Menschen und das entlädt sich jetzt auf der Straße. Das sehen wir jetzt als Auslöser der Tod der 22-jährigen Frau.
Sie sehen das an so vielen Ecken. Die Leute gehen auf die Straße im Südwesten des Landes, weil die kein Wasser mehr zum Trinken haben, weil die Flüsse ausgetrocknet sind, die Bauern nicht mehr ihre Felder bewirten können. Auch nicht nur wegen Klimakrise, sondern auch wegen Missmanagement und Korruption, weil die Luftverschmutzung so groß ist und dann wird auf sie geschossen. Man sieht das an allen Ecken und Kanten, die Unzufriedenheit ist gewaltig und der Staat hat keine Antworten außer Gewalt.
Was muss Ihrer Ansicht jetzt passieren, damit das aufhört?
Es braucht eine sehr klare Ansprache dessen. Das hat die Außenministerin ja auch bereits sich vorgenommen, ist auch richtig so. Annalena Baerbock hat auch jetzt im Rahmen der Vereinten Nationen in der Generalversammlung am Rande sehr viele Gespräche in dieser Richtung auch geführt. Und wir werden vor allem den Frauen im Iran die Botschaft überbringen müssen, dass wir sie nicht vergessen, dass wir an ihrer Seite stehen. Es sind so viele wegen solcher Geschichten wie zum Beispiel Kopftuch falsch umgebunden oder vor Gericht eingetreten für die Rechte. Frauen dürfen nicht die gleichen Erbschaftsanteile haben, dürfen nicht Richterinnen werden. Für viele der Kämpfe genau um die eigenen Rechte zu bekommen, sind viele Frauen auch für Jahrzehnte ins Gefängnis gekommen. Und die dürfen wir nicht vergessen, sondern müssen an ihrer Seite stehen.
Bleiben wir bei der Außenpolitik. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine läuft nun seit 7 Monaten. Der russische Präsident hat nun eine Teilmobilmachung angeordnet. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Wie war Ihre Reaktion, als Sie am Mittwoch diese Meldung gehört haben, als das durch die Medien ging?
Das war nicht überraschend und dennoch schockierend. Das ist einfach eine ganz schlechte Nachricht für Frieden in Europa. Daraus ergeben sich 3 Lehren. Das eine ist, der Kreml sieht, dass er gerade verliert in der Ukraine. Das sage ich auch in Richtung all derjenigen, die seit 7 Monaten die ganze Zeit die Ukraine auffordern, doch endlich aufzugeben, weil sie könnten nicht gewinnen. Das war immer zynisch und wird jetzt wirklich ad absurdum geführt. Das zweite ist, man sieht es ja an den Reaktionen in Russland. Das ist ein heikles Spiel für Putin und deshalb hat er ja versucht, bisher so zu tun, als wäre es eine Spezialoperation von einzelnen Leuten. Jetzt trifft es das ganze Land. Die haben bisher ihre Leute rekrutiert aus der Peripherie von den Minderheiten oder eben aus Straflagern. Die haben wirklich Verbrecher aus den Gefängnissen rausgeholt und in die Ukraine geschickt. Was nicht erfolgt war bisher, war einfach Leute aus den urbanen Zentren. Sie sehen, keine Zinksärge, weil es keine gibt von den Kindern aus Moskau oder aus St. Petersburg. Das ändert sich jetzt und das geht hart auf die Stimmung. Das sieht man nicht nur daran, dass die Preise für Flüge raus aus dem Land schlagartig explodiert sind, dass es Schlangen gibt an den Flughäfen, dass man jetzt da um einiges mehr Bestechung bezahlen muss in einem hochkorrupten Land, damit man rauskommt. Das sieht man vor allem an den Protesten, die es gegeben hat. Es gibt eine Tradition von Müttern vor allem in Russland, die protestieren gegen Krieg. Vor allem die Mütter, die ihre Kinder in Tschetschenien verloren haben als Soldaten. Und gerade bei der Demografie des Landes, kaum ein Land auf der Welt schrumpft so schnell in der Bevölkerungszahl wie Russland, ist das nicht so einfach für Putin, das durchzustehen. Das Dritte aber ist, wir laufen ja jetzt auf den Winter zu. Die Ukraine gewinnt mit ihrem Heldenmut sehr viel Boden. Und wir müssen ihnen natürlich auch beistehen, dass es so viel wie möglich ist, bis die Frontlinie quasi eingefroren wird durch die Jahreszeit. Aber es ist offensichtlich, dass Russland jetzt mit einem langen Krieg rechnet. Das wird danach nicht vorbei sein. Die Teilmobilmachung ist ja nichts, was sofort greift, sondern die Leute müssen erst eingezogen werden, müssen registriert werden, müssen angekleidet werden, trainiert werden, ausgebildet werden. Und das dauert Monate. Das heißt, Russland bereitet sich gerade auf einen langen Krieg vor. Und das ist eine Lehre, die wir uns ins Stammheft schreiben müssen, diese Auseinandersetzung. Und der notwendige Beistand für die Ukraine braucht einen langen Atem.
Das heißt, sollte Deutschland gerade jetzt vor dieser Lage, vor dieser neuen Situation die Waffenlieferungen an die Ukraine ausweiten?
Es ist jeden Tag von neuem geboten zu schauen, wie wir mehr helfen können und alle in der Regierung machen das und wissen das. Und es gibt ein paar Abwägungen, wie beispielsweise sich zu synchronisieren mit den Partnerstaaten, die ähnliche Debatten auch untereinander führen. Ich war letzte Woche in den USA, da sind die Debatten sehr ähnlich wie die in Deutschland. Aber ja, wir müssen schauen, wie wir mehr helfen, wo es geboten und möglich ist.
Der Kanzler ist ja der Zögerer bei diesem Thema, zumindest vermittelt er nach außen Abstimmung mit den Partnern. Wir müssen uns genau die Lage anschauen. Ich muss ja sagen, diese zurückhaltende Linie, sie ist ein bisschen schwer zu verstehen von außen, beziehungsweise eine richtige Erklärung, eine griffige Erklärung, warum er so zögert, hat er bisher nicht gegeben. Haben Sie da eine Erklärung?
Ich habe das Gefühl nicht besonders. Deutschland hat sehr viel geholfen, hat sehr viele Waffensysteme rübergereicht. Nun gilt es, dass wir schauen, dass wir nicht nur im sogenannten Ringtausch, also wir geben Waffen an Drittstaaten, die geben ihre Waffen dann wiederum an die Ukraine, betreiben. Es gab ja auch direkte Hilfslieferungen, wie zum Beispiel die Panzerhaubitzen, die jetzt ja auch vermehrt gehen. Sondern man muss natürlich auch schauen, was braucht es aus den Beständen der Bundeswehr und was gibt es in den Beständen der Industrie. Es heißt dann sofort dann die Frage, was heißt das für Panzer, für Kampfpanzer und Schützenpanzer? Ich würde überhaupt gar nicht irgendein Waffensystem ausschließen. Wenn die Ukrainer sagen, dass die Dinge brauchen, dann muss man schauen, ob man sie auch liefern kann. Natürlich müssen auch die Trainingszeiten passen, die Ausbildungszeiten. Die Ukrainer müssen die auch schnell bedienen können. Aber es ist richtig, dass je länger man solche Debatten diskutiert, desto mehr man Zeit auch verliert für die Ausbildung. Unter dem Strich ist mein fester Eindruck, dass der Bundeskanzler sehr genau weiß, und da sind wir auch innerhalb der Koalition miteinander gut abgestimmt, dass das ein Marathon ist und kein Sprint und dass man in diesem Marathon langen Atem braucht und dementsprechend es nicht darum geht, dass man immer Ad-hoc-Maßnahmen ergreift, sondern Maßnahmen, die auch auf lange Sicht Sinn machen.
Aber Sie sagen Ja zu Kampfpanzern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist überhaupt keine Frage, ob man einzelne Waffensysteme jetzt gegeneinander ausspielt. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es erstens richtig ist, dass wir innerhalb der Bündnisse NATO und der EU abgestimmt sein müssen. Und zweitens dieselben Debatten beispielsweise um einzelne Waffensysteme es auch gibt in den USA wie in Frankreich, die ja auch bisher keine Kampfpanzer geliefert haben. Wir müssen da zusammen den Knoten durchschlagen, nicht alleine.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren in den USA, Herr Nuripur. Wie ist dort die Erwartungshaltung an Deutschland mit Blick auf das Thema Waffenlieferungen?
Es gab verschiedene Gespräche, die ich habe führen können mit Leuten ranghoch, auch in der Regierung, mit den beiden großen Parteien des Landes, auch mit Thinktanks. Alle sehen, dass Deutschland schon sehr viel macht. Alle sehen, dass wir alle zusammen, inklusive der USA, besser werden müssen. Und alle sehen, dass die Sanktionen in Russland auch greifen. Es ist auch notwendig und richtig, dass die EU sich jetzt zusammensetzen will, um die nächsten Sanktionspakete zu beschließen. Gerade wenn wir sehen und wissen, dass dieser Krieg länger dauern kann, ist es umso notwendiger, dass man auch Sanktionen verstärkt, weil Sanktionen ja auch nicht von heute auf morgen greifen, sondern auch eben langfristig wirken.
Aber sehen auch alle, dass wir es mit einem zumindest nach außen hin aggressiven russischen Präsidenten zu tun haben, der Drohungen ausspricht und diese Waffenlieferungen anscheinend ja schon als direkte Drohung Russland gegenüber sieht.
Ja klar, es ist offensichtlich, dass die aggressive Tonlage Russlands auch sich paart mit der aggressiven Gangart am Boden. Die massiven Kriegsverbrechen, die jeden Tag mehr werden in der Ukraine, sprechen Bände. Im Übrigen ist es notwendig, dass wir alles dafür tun, um diese auch festzuhalten, um eines Tages hoffentlich Leute dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und es ist erst recht so, dass wir schauen müssen, dass wir die Identitäten der Opfer auch festhalten und nicht einfach anonymisieren werden lassen. Gleichzeitig wissen aber auch alle, dass das System Putin auf Angst beruht und dass er innenpolitisch wie außenpolitisch stets mit Drohungen arbeitet. Und wir können uns davon nicht einfach lähmen lassen. Wir können nicht einfach da sitzen und sagen, er hat jetzt gesagt, es gibt nuklearen Erstschlag. Also strecken wir jetzt alle die Waffen und gehen nach Hause und entschuldigen uns. Im Übrigen ist die Frage des nuklearen Erstschlags und die Notwendigkeit, da gelassen zu bleiben, auch wenn Atomwaffen natürlich das Erschreckendste sind, was es gibt auf der Welt, keine Neuigkeit, gab es seit 1949. Es gab bis 89 in der Blockkonfrontation eine permanente Möglichkeit der schnellen nuklearen Auslöschung von uns allen. Unter dem Strich, ja, die Sorge vor dem Atomwaffenarsenal Russlands ist berechtigt, aber kein Maßstab, dass wir Dinge, die notwendig sind, einfach unterlassen.
Eines der beherrschenden innenpolitischen Themen ist die Energieversorgung in Deutschland als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Kanzler betont, wir kommen gut durch diesen Winter, auch wenn das russische Gas ja immer weniger wird oder am Nullpunkt inzwischen angelangt ist. Wie ist Ihre Einschätzung?
Es wird und wurde sehr hart dran gearbeitet, allen voran natürlich vom zuständigen Energieminister Robert Habeck. Ich muss zugeben, ich hätte vor 4 bis 6 Wochen nicht gedacht, dass wir so weit kommen mit den Gasspeichern. Die sind jetzt über 90% gefüllt. Das ist unglaublich. Eine unglaubliche, übermenschliche Arbeit, die da geleistet worden ist von vielen Leuten. Und das ist Grund für Optimismus, dass wir über diesen Winter kommen. Das hat mit der Versorgung dementsprechend jetzt nicht irgendwie die höchste Priorität der Sorge. Die Preise sind das Thema, über die man sich unterhalten muss. Und da gibt es ja sehr viele Bemühungen, auch in der Bundesregierung zu entlasten, wo es geboten und möglich ist.
Aber es gibt auch, ich sag mal, ein Kommunikationschaos. Zumindest kommt das bei vielen Menschen an. Stichwort Gasumlage. Die große Frage, ob eben Gaskunden auf die ohnehin hohen Gaspreise noch etwas drauflegen müssen, um die Gasimporteure, die in der Krise sind, zu stützen. Nun wird Uniper, der größte Gasimporteur, verstaatlicht zum Staatskonzern quasi, was die Ausgangslage ja völlig ändert. Gaskunden helfen also über ihre Steuern und sollen dann on top noch diese Umlage zahlen. So ist der Stand jetzt. Halten Sie das für vermittelbar?
Sie haben es Kommunikationschaos genannt. Ich würde sagen, wir fliegen alle auf Sicht. Die Zeiten sind sehr fluide, die Dynamik ist gewaltig. Vor 2 Monaten war überhaupt nicht absehbar, dass die Russen gar kein Gas mehr liefern. Vor 3 Monaten war nicht absehbar, dass die großen Gaseinkäufer so unter Druck kommen, wie sie es gerade getan haben. Da wird sehr viel, sehr schnell auch gearbeitet und ist auch richtig so. Dass man dann permanent nachsteuern muss, ist richtig und geboten. Und aus meiner Sicht einfach nur verantwortungsvoll und nicht ewig chaotisch. Zweitens, die Umlage ist deswegen notwendig, weil es Einkäufer gibt, die nicht kollabieren dürfen. Wenn die kollabieren, kollabiert die Gasversorgung in diesem Land. Uniper ist ein zentraler Player in diesem Spiel. Und dass sie gerettet werden müssen, das sehen alle. Niemand bestreitet, dass man die retten muss. Keiner sagt, lass die doch pleite gehen, ist nicht so schlimm. Das ist mehr als systemrelevant, dass diese Einkäufe auch bestehen bleiben. Die Umlage ist genau dafür gemacht worden, weil wir es nicht zu tun haben mit einem Fall wie Lufthansa. Es gibt da ein Loch, man muss da jetzt einfach mal was reinschieben und dann ist gut, dann ist die Lufthansa gerettet. Sondern wir reden über einen wiederum sehr dynamischen Gasmarkt, bei dem die Preise extrem variieren und deshalb ein Loch nach dem anderen gerissen wird. Und deshalb braucht es eine Beständigkeit. Wir reden Stand jetzt über 34 Milliarden, die da aufgebracht werden müssen. Und dass das jetzt auf die Schnelle eine Belastung ist, ist richtig. Dass das misslich ist, ist auch richtig. Es ist auch kein Trost zu sagen, eigentlich ist es ein Vorziehen von Kosten von später, weil jetzt gerade der Druck der Leute da ist. Trotzdem ist die Frage, wie man das System rettet. Jetzt wird Uniper verstaatlicht. Ich halte das für eine sehr, sehr richtige Maßnahme. Und dementsprechend ist es natürlich auch neu nachzuschauen und wiederum, falls gebraucht wird, nachzujustieren, was denn da zu tun ist und wie man jetzt damit umgeht. Es ist richtig, dass in dem Augenblick, in dem ein staatliches Unternehmen eine Umlage bekommt, diese Umlage sowas wie eine Steuer. Und dementsprechend stelle ich die Frage, ob das nicht andere Wege geben kann, dem aus dem Weg zu gehen. Es wird so schnell nicht gehen. Viele haben bereits Briefe bekommen von den Stadtwerken, dass jetzt die Umlage kommt zum 1. Oktober. Man kriegt das System nicht von heute auf morgen komplett umgestellt. Und jenseits von Uniper gibt es ja auch andere Einkäufe, die gerettet werden müssen, die nicht verstaatlicht sind. Aber da wird jetzt gerade mit großem Nachdruck dran gearbeitet, da wiederum die richtige Lösung hinzubekommen. Es ist leicht, in einer so dynamischen Situation immer Chaos zu rufen. Aber am Ende des Tages ist das Ergebnis relevant und das Ergebnis wird stimmen.
Bleiben wir bei der Kommunikation kurz. Ihr Parteikollege Robert Habeck hat die Gasumlage erfunden. Anfang der Woche in einer Parteisitzung gesagt, er zweifle an dieser Geschichte. Da ist was durchgesickert. Dann wurde Uniper eben verstaatlicht. Nun sagt er, die Umlage bleibt. Und der Finanzminister kommt um die Ecke und sagt, Moment mal, diese rechtlichen Bedenken, die gibt es jetzt doch nicht, die Herr Habeck geäußert hat. Also nach außen hin wirkt es schon aber ein bisschen wirr. Das müssen Sie zugeben.
Robert Habeck hat die Umlage nicht erfunden, sondern die Bundesregierung hat sich zusammengesetzt und überlegt, wie verantwortungsvoll die Einkäufe gerettet werden können. Ist auch richtig so. Und dann ist man zu diesem Ergebnis gekommen. Der Bundeskanzler hat dann eine Pressekonferenz gemacht, wo er die Umlage vorgestellt hat. War auch genau richtig so. Zweitens hat sich die Rechtslage deswegen möglicherweise geändert, und das wird gerade geprüft, nicht wegen der Umlage an und für sich, sondern aufgrund eben der Verstaatlichung von Uniper. Da reden wir jetzt plötzlich nicht mehr über ein Privatunternehmen, was man retten muss, bei all den gerissenen Löchern, die jetzt auch noch mehr werden könnten, sondern da reden wir über ein staatliches Unternehmen, wenn das dann erfolgt ist. Das braucht eine neurechtliche Überprüfung. Das ist das, was Robert Habeck gesagt hat. Und wenn jetzt das Finanzministerium jetzt schon eine klare rechtliche Bewertung hat, dann ist es gut, dann werden wir das zusammen anschauen müssen und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Man könnte aber auch überlegen, wenn die Umlage jetzt an ein Staatsunternehmen bezahlt werden soll, ob man nicht stattdessen einfach sagt, wir lassen das bleiben und finanzieren das aus öffentlicher Hand. Sie sehen, es ist rechtlich extrem kompliziert. Im Übrigen noch komplexer wird es dann, wenn man die Unternehmen, die es nicht brauchen, die aber aus dem Prinzip des Gleichheitsgebotes rechtlich dann auch nicht ausgeschlossen werden konnten auf den ersten Blick. Das wird ja jetzt auch nachgearbeitet. Also Sie sehen, man wird verrückt, wenn man kein Jurist ist und versucht, sich damit zu beschäftigen. Aber unter dem Strich ist es so, dass wenn man die Gasumlage nicht will und auch rechtlich miteinander checken will und auch politisch und auch im Sinne des Gerechtigkeitsempfindens der Leute nicht zum Ergebnis kommt, dass die Gasumlage an staatliche Unternehmen gehen soll und dass man es aus öffentlicher Hand bezahlen muss. Und dafür muss dann der Finanzminister Geld in die Hand nehmen.
Doch wenn der Wirtschaftsminister sagt, wir prüfen diese Gasumlage rechtlich, wir haben da Zweifel, dann kommt der Finanzminister um die Ecke und sagt, nee, das ist gar nicht nötig. Das Bild nach außen ist doch, die Koalition ist da nicht so ganz auf einer Linie.
Dass diese Koalition aus Parteien besteht, die teilweise aus weltanschaulich sehr unterschiedlichen Ecken kommen, ist bekannt. Dass so mancher Streit nicht öffentlich geführt werden sollte, ist richtig. Das wissen auch alle und hoffentlich kriegen wir das auch irgendwann mal abgestellt, weil die Leute nicht sehen wollen, wie wir öffentlich streiten, sondern wie wir Lösungen bringen. Aber dass wir Lösungen bringen müssen und dass die Herausforderungen gewaltig sind, das darf ich für Christian Lindner genauso hier sagen, das wissen wir wirklich alle. Wir sitzen da im Koalitionsausschuss und schauen uns in die Augen und wissen, wie groß die Herausforderungen sind und wie ernst die Lage ist.
Jetzt sehen wir, dass die Umfragewerte des Wirtschafts- und Energieministers sinken, die Zustimmungswerte. Kommt er gesichtswahrend aus dieser Gasumlagengeschichte noch raus?
Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie Robert Habeck nachts um drei wecken und sagen, was ist hier gerade wichtig, ist das Letzte, was ihm einfällt, gerade umfragen, sondern die Energieversorgung in diesem Land, die er mit einer unglaublichen Geschwindigkeit hat aus der Gosse holen müssen, in die uns Vorgängerregierungen geführt haben, weil sie uns einseitig abhängig gemacht haben von Russland. Als Parteivorsitzender, der ich zuständig bin für Wahlergebnisse, kann ich Ihnen sagen, wir haben einen Marathon, wir haben hier immer wieder einzelne Momente. Die Umfragen waren vor drei Monaten großartig, jetzt schwächen sie auf hohem Niveau ein bisschen. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir liefern, dass wir gute Politik machen, dass die Leute das Gefühl haben, dass wir die Probleme in den Griff kriegen. Und daran arbeiten wir.
Nun sinken auch die Umfragewerte für die Grünen etwas. Eine Umfrage in dieser Woche sieht Ihre Partei bei unter 20% zum ersten Mal seit längerer Zeit. Wie erklären Sie sich das?
Ehrlich gesagt, ich muss ich zugeben, ich beschäftige mich weniger mit diesen Umfragen. Und als sie bei 26 waren, war es auch nichts, was mich jetzt hat herumhüpfen lassen. Wir haben Wahlen zu gewinnen. Wir haben in diesem Jahr hervorragende Wahlergebnisse geholt. Wir haben jetzt die Niedersachsenwahl vor uns. Da wollen wir massiv zulegen. Es sieht mehr als gut aus, aber wir wollen erst mal dahin kommen, dass es soweit ist. Und unter dem Strich kann ich nur davor warnen, dass man nach Fokusgruppen und Umfragen Politik macht. Es gab im April, wenn ich mich recht entsinne, Ende April, eine sehr, sehr satte Mehrheit in Deutschland bei den Umfragen, die gesagt haben, man muss jetzt von der deutschen Seite aus sofort alle Gashähne zudrehen und kein Gas mehr aus Russland bekommen. Heute sagt sowas niemand mehr. Und es war auch richtig, dass Robert Habeck damals einfach gestanden hat und gesagt hat, tut mir leid, das kann ich mir nicht leisten, das können wir nicht machen, weil die Chemieindustrie, die Glasindustrie, weil die Energieversorgung in Deutschland massiv darunter leiden würden. Deshalb, Umfragen sind wichtig, um Stimmung zu testen, aber ich kann nicht anhand von Umfragen Politik machen, erst recht nicht in Zeiten, in denen es Schlag auf Schlag geht bei Entscheidungen, die man zu treffen hat.
Aber kann es nicht sein, dass die Grünen, ich sag mal, zu viele ihrer Grundsätze aufgeben mussten? In dieser Krise, in der wir gerade stecken, ihren Markenkern so ein bisschen verwässert haben. Ich sage nur Sondervermögen für die Bundeswehr, Waffenlieferungen, eventuell die längere Laufzeit für Atomkraftwerke, alles überhaupt keine grünen Themen, aber ihre Partei musste Ja sagen.
Wir mussten nicht Ja sagen, das Sondervermögen ist richtig. Die Bundeswehr wurde von den schwarzen Verteidigungsministern die letzten Jahre ruiniert. Ich saß eben selber im Verteidigungsausschuss, habe mir die Haare gerauft, jetzt habe ich keine mehr. Also, dass man jetzt die Bundeswehr jetzt wieder auf Vordermann bringen muss, ist nicht nur klar wegen der Aggression Russlands in der Ukraine, sondern das wäre auch so geboten gewesen.
Auch für die Friedenspartei Grüne?
Zu Friedenspartei sein gehört auch Wehrhaftigkeit. Und wenn unsere Demokratie so unter Druck ist und wenn die Verbündeten, die wir haben, so massiv unter Druck geraten, dann brauchen sie unseren Beistand. Und dafür braucht es eine funktionierende Bundeswehr. Diese Bundeswehr muss natürlich, und das tut sie auch, da gilt das Prinzip der inneren Führung, Staatsbürger in Uniform. Und das ist eine Parlamentsarmee und das Parlament entscheidet über die Aufträge der Bundeswehr. Ist alles richtig und notwendig und darauf achten wir auch. Aber dass wir die Bundeswehr brauchen und dass sie ihre Aufträge auch erfüllen kann materiell, das ist eine Binsenweisheit. Dass wir der Ukraine jetzt beistehen müssen mit Waffenlieferungen, genauso. Die stehen unter Druck. Es gibt einen Völkerrechtsparagraphen 51. Das Recht auf Selbstverteidigung ist selbstverständlich und die Ukraine braucht unsere Hilfe. Und die Waffen, die wir bisher geliefert haben, führen dazu, dass sie gerade Gelände gewinnen können und haben Menschenleben gerettet. Wo kämen wir denn hin, wenn wir sagen, ich habe irgendwann mal in einem Programm irgendwas geschrieben und jetzt geht es um Menschenleben, aber mein Programm ist mir wichtiger. Das ist absurd. Das dritte Beispiel weiß ich nicht mehr, aber ich bringe, also Atom haben Atom, Sie gesagt. Ja. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Hochrisiko weiter auf dieses Land loslassen, nämlich Atomkraft. Und man sieht ja auch gerade an Debatten, die es gibt um Risse in Neckarwestheim 2 und um Ventile in Isar 2, dass es jetzt nicht einfach eine Selbstverständlichkeit ist, um zu sagen, ja, das sind halt irgendwelche Kraftwerke, lass mal weiterlaufen. Aber jetzt zwei Atomkraftwerke in Reserve zu nehmen, damit wir für den Fall, dass aufgrund von Fehlern, vor allem in Bayern, bei der Netzstabilität und dem Ausbau der Erneuerbaren, jetzt keine Risiken haben über diesen Winter und gut drüber kommen, das ist doch ein Gebot der Vernunft. Und das weiß auch meine Partei. Und dementsprechend ist es nicht so, dass die Leute jetzt da sitzen und sagen, warum macht ihr das? Sondern die Leute verstehen, warum wir es machen, weil es einfach hochvernünftig ist. Gleichzeitig, um jetzt noch ein viertes Beispiel, was Sie mir ersparen wollten, dankenswerterweise anzusprechen, sehen meine Leute natürlich nicht gerne, dass wir jetzt Kohle verstromen und dass wir LNG-Terminals bauen. Das ist alles nur nicht schön und das ist auch kein Beitrag zum Klimaschutz. Aber das ist ein Beitrag, dass wir über diesen Winter und vielleicht über den nächsten Winter kommen, weil die Energieversorgung sonst kollabieren würde und das geht nicht. Gleichzeitig haben wir das größte Paket zum Ausbau der Erneuerbaren jemals. Wir werden jetzt den Solarstrom ja auch massiv nach vorne treiben. Energieeffizienz wird kommen und die LNG-Terminals werden hoffentlich bis 2030 umgerüstet auf Wasserstoff. Das heißt, die langfristigen Ziele, die können wir nicht aufgeben, die werden wir auch nicht aufgeben.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, lieber ein warmes Wohnzimmer in diesem Winter als die richtig grünen Prinzipien.
Es geht nicht um einen Widerspruch, den es da nicht gibt. Die Prinzipien sind und bleiben richtig und wir arbeiten dran. Aber die Leute, die davon sprachen, man möge frieren für die Ukraine und für Freiheit, das sind in der Regel nicht die Leute, die qua Portemonnaie frieren würden. Und das wäre extrem arrogant, sich hinzustellen und sagen, ja, gerade die untere Mittelschicht oder diejenigen, die wirklich wenig haben, sollen jetzt einfach mal frieren, weil wir gerade irgendwann mal was im Programm aufgeschrieben haben. Dafür hat niemand in dieser Regierung Amtszeit geleistet, sondern es geht darum, Schaden genau von diesen Leuten noch abzuwenden.
Herr Noripur, herzlichen Dank für dieses Interview.
Ich danke Ihnen herzlich.